Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Interview bei Börse Online. Ja, wir sind heute zurück mit Robert Halver, Leiter Kapitalmarktanalyse bei der Baader Bank. Hallo Robert, schön, dass du heute wieder bei uns bist.
Hallo Marian, freut mich auch, dich zu sehen.
Ja, lass uns direkt mit drei schnellen, kurze Frage-Antwort-Spielchen reinstarten. Robert, jetzt Ende Mai sollte man Aktien
kaufen.
Die deutsche Politik finde ich
suboptimal.
Und im Sommer wird das große Thema an der Börse
weltwirtschaftliche Beschleunigung.
Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Interview bei Börse Online. Ja, Robert, dann lass uns jetzt etwas tiefer in die Themen reingehen. Im letzten Interview sagtest du, dass du an den Börsen so eine Art Flash-Crash erwartest, dass Algorithmen ziemlich schnell dann, wenn gewisse Linien gerissen werden, Aktien verkaufen, dass dieser Abverkauf dann aber schnell wieder aufgekauft wird. Und genauso ist es eigentlich gekommen. Siehst du das genauso, dass es das dann jetzt war mit der Korrektur?
Ja, es wird immer mal Korrekturen geben, Konsolidierung geben. Das ist auch sehr gesund. Ich bin auch froh darüber, dass, wenn es mal runtergeht, es wäre ja auch langweilig. Man möchte ja auch wieder etwas billiger reinkommen. Aber wenn solange die Megathemen eben stimmen, das ist die Zinssenkungsfantasie. Auch wenn Amerika vielleicht, wenn wir darüber reden, da vielleicht nur zwei Zinssenkungen kommen. Die EZB wird auf jeden Fall im Juli anfangen. Wir haben die weltwirtschaftliche Beschleunigung. Wir haben die Produktivitätsfortschritte, die durch KI zuerst im Dienstleistungssektor entstehen, aber später auch in der Industrie. Das sind nach wie vor sehr attraktive Themen. Und nochmal auf die Zins zurückzukommen, wenn die natürlich dann weniger hoch sind, ist natürlich auch der große Feind der Aktienmärkte nicht mehr so groß. Das kommt dem Aktienmarkt auch zugute. Das sind die Gründe dafür, dass eben Konsolidierungen, wenn sie stattfinden, dann weiterhin heftig passieren, auch über Algorithmen ablaufen, die Finanzprofis das relativ zügig machen. Man sollte dann aber wieder drin sein, denn der berühmte schwarze Schwan, der ja viele, die mit Nachnamen Hiob heißen, ja immer suchen, finden ihn offensichtlich nicht. Ja, nochmal, eine gesunde Konsolidierung ist wunderbar, aber den Zusammenbruch, alles ist viel zu teuer und die Welt ist sowieso dem Untergang geweiht. Ich kann das nicht hören. Das höre ich jetzt 2008 und wir sehen ja alle, Marian, bis heute alles nicht stattgefunden, so negativ.
Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Trotzdem nochmal die Nachfrage, auch wenn du am Anfang gesagt hast, Aktien jetzt kaufen. Wir nähern uns ja Ende Mai und dieses berühmte Sprichwort Sell in May and go away, ja, entweder jetzt oder nicht sozusagen. Denkst du, dass die Saisonalität dieses Jahr in dem Sinne nicht so zuschlägt? Sollte man jetzt über den Sommer Aktien halten?
Ich fange mal so an, also diese Saisonalität, da gibt es ja Beispiele, die dafür sprechen, dagegen sprechen, ja, und ich sage mal, die Welt ist ja so global, wir haben ja nicht mehr die reine westliche Welt, wo diese Mai-Regel vielleicht auch früher einen gewissen Sinn macht, heute nicht mehr. Und anders ausgedrückt, die Schwellenländer kümmern sich nicht darum, ob die westlichen Börsen-Saisonalitätsfaktoren eine Rolle spielen sollten oder nicht und regeln das mit der Leichtathletik, sind dafür da, dass sie gebrochen werden, die Rekorde, ja, die Weltrekorde. Nein, man sollte einfach schauen, was wird angeboten. Das wird angeboten im Sommer eben die weltkulturelle Beschleunigung, die wir ja auch in Frühindikatoren sehen. Wir werden ab Juni ja bei der EZB die erste Zinssenkung sehen. Und wenn man auf die US-Notenbank mal schaut, ich nenne es ja immer den Tanz um das goldene Zinssenkungskalb. Ja, Herr Paul macht das ja mustergültig verbal sozusagen, die Zinsen niederzuprügeln und die Inflation. Aber wenn man sich vor Augen führt, und das sagt ja eigentlich jeder, der in Amerika Urlaub macht, aber auch Amerikaner sagen selbst, die offiziellen Inflationsraten ist ein bisschen wie die Märchenstunde, machen wir uns bitte nichts vor. Die wirkliche faire Inflationsrate ist deutlich höher, sodass man immer noch sagen muss, auf dem Zinsniveau haben wir es immer noch mit einer freizügigen US-Notenbank zu tun. Und wenn dann trotzdem noch zwei Zinssenkungen kommen sollten, da muss man, glaube ich, keine große Angst haben, dass der Zins der große Nebenbuhler des Aktienmarktes ist. Das spricht dafür. Also wir haben die Zinssenkungsfantasie, wir haben die weltwirtschaftliche Beschleunigung, wir haben die KI-Einflüsse, die Produktivität, die Effizienz verbessern. Man sollte, wenn der Markt danach gibt, weiter dabei sein. Und sowieso regelmäßig ansparen. Ansparpläne sind sowieso ganz wichtig. Die Banalität ist groß, ich weiß das, aber die Genialität dieser Ansparpläne eben auch.
Ja, du hast es ja auch angesprochen, die Frühindikatoren an der Börse, etwa Kupfer zählt ja auch zu diesen Frühindikatoren und Kupfer ist ja nun mal einfach abgegangen wie Schmidts Katze. Was sind deine Gedanken jetzt dazu?
Ja, Kupfer sagt man, wie Schmidts Katze, das sagt man in meiner Heimat, vielen Dank dafür. Ja, aber sehr klar, Kupfer ist natürlich ein sehr früher Zykliker. Kupfer ist natürlich auch das zyklischste oder mit das zyklischste Industriemetall. Und wenn das ansteigt, ist das immer ein Zeichen dafür, ja, die Weltkonjunktur will nach oben, braucht Kupfer ja übrigens auch ja im alternativen Energiebereich. Von daher hat man da die doppelte Unterstützung. Das ist sehr wichtig. Das ist ein guter Frühindikator. Und für mich einer der wichtigsten zu sagen, ja, es geht langsam aufwärts und du hast die Frühindikatoren angesprochen. Selbst in Deutschland, IFO und ZDW gehen ja nach oben. Da kann natürlich noch nachgebessert werden. Aber das Schöne ist ja eben auch, selbst wenn, ich habe es ja so genannt, der deutsche Industriestandort suboptimal ist, ich hätte mich auch deutlich undiplomatischer äußern können, das hätte vielleicht mehr Sinn gemacht, aber okay, suboptimal, lassen wir mal so stehen. Die Unternehmen in Deutschland, die kümmern sich immer weniger, leider um Deutschland, die schauen, wo spielt weltweit die Musik und wenn weltweit viel für die Wirtschaft getan wird, die Standortbedingungen verbessert werden, massiv investiert wird mit guten Schulden in den wirtschaftlichen Erholungsprozess, in die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit und die Unternehmen dann dorthin gehen, kommt es trotzdem dann den Unternehmen auf dem deutschen Kurszettel, an deutschen Börsennotierungen zugute. Und das ist eben das Positive. Natürlich wäre es mir lieber, wenn die Unternehmen bei uns auch bleiben würden oder neu investieren würden. Aber wie gesagt, wir haben eine suboptimale Wirtschaftspolitik und ich habe den Eindruck, dass so mancher, der ideologisch denkt oder unorthodox denkt, was Wirtschaftstheorien angeht, ich verstehe es nicht. Also manchmal komme ich mir vor wie im Karneval. Ich darf das sein, das Reine, da liebe ich den Karneval, aber bitte nicht das gesamte Jahr. Mir wäre es viel lieber eine nüchterne, alte Wirtschaftspolitik, die unsere Stärke nach vorne bringt, als das, was wir im Augenblick in Berlin erleben. Ich kann nur mal sagen, also wenn ich das ausländischen Geschäftsleuten erzähle oder Freunden, die schütteln dann mit dem Kopf. Aber okay, so ist es eben. Aber solange die Unternehmen sagen, wir gehen dann eben außerhalb des Landes, machen dort unsere Erfolge, können wir zumindest sagen, dann holen wir uns das, was wir in Berlin nicht kommen, wirtschaftspolitisch, aber an den Börsen dann zurück.
Das schon. Also Börsianer können da auch weiterhin von guten deutschen Unternehmen profitieren. Aber ist es nicht langfristig auch ein Risiko, wenn die deutsche Wirtschaft wirklich so von der Politik zugrunde regiert wird, sozusagen, dass man dann doch irgendwann, ja, wie soll ich sagen, ja, einfach richtig viel Sand im Getriebe hat, dass es dann selbst für diese großen multinationalen Konzerne schwierig wird? Oder siehst du diese Gefahr dann nicht?
Nein, dann wird eben der Exodus aus Deutschland noch sich weiter fortsetzen. Das ist sehr negativ. Ich habe immer gesagt, wenn die Industrie natürlich geht, wir werden mit dem Anbau alternativ von Kartoffeln nicht unser Wohlstand halten können. Aber die Unternehmen sind ja dazu gezwungen. Und das machen sie ja nicht, weil sie einfach nur an den schnöden Mammut denken. Die sagen einfach, wir müssen wettbewerbsfähig bleiben. Und wir können mit den Energiepreisen, mit der Energieunsicherheit, dieser Bürokratie, dieser Planungsunsicherheit und so manchen anderen Schelmereien, das können wir nicht mehr tragen. Das wirft uns massiv zurück. Und dann haben wir eben irgendwann dann sehr viele freie Flächen im Gebäude, bei Gebäudeimmobilien oder bei Fabrikanlagen, das ist natürlich sehr negativ, aber was sollen sie denn machen? Ja, und wenn man sieht, dass ja auch gerade Amerika sehr stark buhlt, auch um deutsche Unternehmen, weil in Amerika eine dramatische Reindustrialisierung stattfindet, die ja damals unter Ronald Reagan aufgegeben worden ist, weil man sagte, wir machen nur Dienstleistungen und Verteidigung, den Rest überlassen wir Japanern, Südkoreanern und Deutschen, das holen die zurück und davon will man natürlich profitieren. Und wenn man sieht Detroit, da bekommen sie ja die Grundstücke nachgeschmissen sozusagen, um es mal locker zu sagen, das sind andere Dinge. Und egal, wer Amerika regiert, dieser Prozess eben, dass man sagt, wir wollen auch im klassischen industriellen Bereich weltführend sein, wird wie ein Magnet auf deutsche Unternehmen ausstrahlen, wenn wir nicht in Deutschland eben sagen, wir müssen vielleicht mal die Kurve bekommen und die alten deutschen Wirtschaftstugenden wiederbeleben. Das vielleicht streiche ich. Wir müssen das machen. Es wäre schön, wenn man sehen würde, dass auch in Form des Bundeskanzlers einfach mal auf den Tisch gehauen wurde. So scharf muss man es mittlerweile ja formulieren, denn ich darf das sagen, als älterer Knochen mit meinen 60 Jahren, ich habe die guten Zeiten mitgemacht und ich fand die gar nicht so schlecht. Und wir hatten einen gesunden Wohlstand, der auch über Produktivitätswachstum auch die breite Bevölkerungsschichten mitgenommen hat, ja. Aber wenn wir an der Wettbewerbsfähigkeit nicht arbeiten und an der Produktivitätssteigerung nicht arbeiten, dann ist natürlich alles, was dann kommt an staatlich vorgegebenen Mindestlöhnen. Ich gönne jedem sein Gehalt. Gottes Willen, jeder soll natürlich gut leben, aber mir wäre es viel lieber, die Gehälter wären möglich, auch Mindestlohn, weil die Produktivität gestiegen ist, aber das ist ja nicht der Fall, was dazu führt, dass Unternehmen dann nicht mehr Arbeitskräfte nachfragen. Da müssen wir dringend ran. Wirtschaft ist kein Wünschtier, was Kunz sagt. Wirtschaft ist harte Arbeit und das scheint man in Berlin abseits vor der, ja, mit ideologischen Brettern vom Kopf, das muss man, jetzt bin ich doch schärfer, einfach mal klar erkennen, dass damit kriegen wir das nicht wirklich umgedreht. Das muss einfach klar sein. Leistungsprinzip, Bejahung von Wirtschaftswachstum und eben auch wirtschaftspsychologisch wieder den Menschen Mut machen. Wenn das nicht kommt, ja, dann haben wir ein ernstes Problem. Und ich bin kein Freund von Staatswirtschaft, dass der Staat alles wegnimmt, bevor es dann anschließend wieder umverteilt. Nein, denn dann geschieht das Umverteilen nach Gutdünken. Und Gutdünken ist nicht gut. Wir brauchen wirklich die breite wirtschaftspolitische den Neuanfang. Und wenn wir den nicht hinbekommen, Marian, dann wird es immer schwieriger in Deutschland.
Ja, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Da mache ich mir auch meine Gedanken drum und da versuchen wir auch hier in dem Kanal drüber zu reden. Vielleicht da ganz kurz, Robert, machst du dir aktiv Sorgen um den Wohlstand in Deutschland?
Ja, weil wir hatten ja einen einzigartigen Massenwohlstand. Wohlstand für alle hat das mal Ludwig Erhard damals genannt, dass man also fast alle mitnimmt, die mitgenommen werden wollen. Wir können aber keinen Wohlstand schaffen, indem der Staat einfach dann seine milden Gaben verteilt. Das Geld muss dann woher kommen. Und wenn dann oft genug gesagt wird, naja, dann muss die EZB ihre Schatulle weiter aufmachen. Nein, wenn wir kein entsprechendes Angebot haben, wird dieses Öffnen der Schatulle nur zu mehr Inflation führen. Das heißt, diese Lohnsteigerungen staatlich quasi vorgegeben werden aufgefressen. Wir haben damit nichts gewonnen. Wichtig ist, dass die EZB das Ganze begleitet, ja. Aber bitte keine Politik macht, damit der Staat flüssig bleibt, ja. Also, die EZB ist nicht der Mundschenk sozusagen, ja, der dafür sorgt, dass der Staat weiterhin überlebensfähig ist. Darum geht es nicht. Der Staat muss seine Hausaufgaben machen und das tut verdammt weh. Und ich habe den Eindruck, Deutsche sind nicht faul. Aber wenn wir so weitermachen, dann werden wir zwangsweise im Staat faul gemacht. Und damit verlieren wir gegenüber jedem anderen Land. Die lachen sich schlapp über uns, auf Deutsch gesagt. Kann man jetzt stundenlang drüber reden, was Geschäftsfreunde uns erzählen. Ja, was macht ihr da? Die verstehen das nicht. Das ist ein ganz anderes Deutschlandbild, das man hier hat. Das ist ja auch keine Nestbeschmutzung. Kann ich mir vorstellen, dass einer andere sagt, ja, der Halber, der betreibt Nestbeschmutzung. Nein, ich will, dass uns gut geht. Dass wir Wohlstand haben, dass wir mit Zuversicht morgens aufstehen, sagen, jetzt gehen wir arbeiten. Darum geht es, ja. Ich hoffe ja zumindest, dass das, was beim Fußball wieder ein bisschen erlebt, ausstrahlt auch auf die wirtschaftliche Stärke. Aber im Augenblick habe ich da so meine Bedenken. Also ich möchte nur, dass wir zurückkommen zu dem, wo wir waren, an der starken Wirtschaft, wo man der Wirtschaft auch diesen Freiraum eingeräumt hat. Und Wirtschaftswachstum, das muss man auch all denen sagen, die es nicht haben wollen. Ohne Wirtschaftswachstum geht es nicht. Ja? Wir hatten früher mal gesagt, Wirtschaft ist nicht alles, aber ohne Wirtschaft ist alles andere nichts. Das ist genau richtig. Wenn die Wirtschaft nicht läuft, läuft alles andere nicht.
Ja, Robert, aber du hast ja auch gesagt, man muss sozusagen die gesamte Wirtschaft von der Börse etwas loslösen. Und zuletzt hast du gesagt, DAX 19.000 Punkte, das können wir erreichen. Da sind wir ja quasi schon, beziehungsweise ist ja nur noch ein Katzensprung. Was erwartest du jetzt auch von den DAX-Zielen so bis zum Jahresende? Was ist noch möglich?
Ja, die 19.000 ist auf jeden Fall möglich, da auch noch ein bisschen mehr, ganz klar. Aber wichtig ist, das wissen wir natürlich alle, diese Endstände zu schätzen, ist wie das Schätzen der Lottozahlen am kommenden Samstag oder Mittwoch. Ja, viel wichtiger ist mir, dass die Anleger dabei sind, das ist wichtig und dass man auch sich immer im Kopf natürlich dann überlegt, es kann auch mal ein Stück runtergehen, das haben wir auch besprochen, das ist auch ganz normal, gesund, ja, aber dann sollte man nicht vergessen, auch wieder reinzugehen, ja, denn das habe ich heute auch schon gehört, da geht der DAX mal ein bisschen runter, ja, und dann sagt man direkt, der DAX konsolidiert, ja, hallo, Einbahnstraßen gibt es beim Aktienmarkt nicht, das ist ganz normal und das ist immer wieder, dass das Rückbesitz. Wo sind wir? Sind die Megathemen noch greifbar? Und das ist okay. Also man sollte auch dabei bleiben. Und ich sage das sehr deutlich, wenn es runtergeht, bitte wieder einsteigen, weil einfach die genannten, zu Beginn unseres Gesprächs, die genannten Megathemen vital sind. Wie das junge Rehmwald.
Ja, ein schönes Bild. Johannes Hirsch sagte letztens auch bei uns im Interview, dass es normalerweise so ist, dass die Börsen innerhalb eines Jahres durchaus zweimal um rund 10% oder sogar mehr korrigieren und es ja in diesem Jahr noch nicht einmal passiert ist. Das war jetzt ja eine Mini-Korrektur.
Und mal, wenn das passieren sollte, das wäre auch nicht der Untergang des christlichen Abendlandes, wenn die Börsen mal 10% oder vielleicht 50% mal runtergehen würden, bitte wieder einsteigen, es sei denn, es würde jetzt der berühmte schwarze Schwan kommen. Gut, das kann man natürlich nie ausschließen, theoretisch, aber wichtig ist, glaube ich, auch, dass man ihn nicht überall auf jeder kleinen Pfütze sucht, wo könnte da wieder etwas sein. Ist also ein bisschen auch die deutsche Art, ja, zuerst mal Bedenkenträgerei, ja, was könnte jetzt passieren und so weiter. Nein, das ist verkehrt und das ist ja immer mein Plädoyer, wenn es mal runtergeht, auch diese Ansparpläne durchführen. Ich komme ja günstiger an das Objekt der Begierde. Also Börse ist ja nicht schwer, ja, so esse ich nicht hier.
Aber wo du davon sprichst, von möglichen schwarzen Schwänen, eine Nachfrage dazu, weil es ja auch recht aktuell ist. Jetzt haben uns da ja nun die Nachrichten auch aus dem Iran erreicht, dass der Präsident beim Hubschrauberabsturz getötet wurde. Da gibt es dann bald Neuwahlen. Ist es möglich, dass sich die Lage dann so mit Israel-Palästina entspannt oder dass das sogar nochmal zunimmt und dann auch für die Börsen wieder ein bisschen wackeliger wird?
Nein, es wird sich nichts tun, wo wir aus der Börse etwas Fruchtbares rausziehen können, also bezogen auf den Iran. Aber ich bin nach wie vor der Überzeugung, dieser Konflikt im Nahen Osten, der wird nicht eskalieren. Da gibt es sicherlich den einen oder anderen, die das wollen, aber die Mehrheit der unten involvierten Parteien, die Großmächte sowieso, ja, ist nicht unbedingt Russland, die brauchen natürlich ein Alibi, aber ich sag mal, die Amerikaner, die Chinesen haben kein können kein Interesse daran haben, dass da unten eine Bombenstimmung in Anführungszeichen dann herrscht und dass der Ölpreis durch die Decke geht, die Inflationsraten explodieren, die Notenbanken wieder eingreifen müssen. Das will niemand. Und keiner möchte auch, dass die Weltwirtschaft nachhaltig beschädigt wird. Auch die Chinesen ja nicht, die ja ihre Binnenkultur im Augenblick ja nicht in bester Verfassung haben. Und für mich, das haben wir, glaube ich, auch schon mal das letzte Mal besprochen, aber das kann man noch mal wiederholen. Die Saudis sind für mich der Trumpf im Spiel. Die Saudis wollen einen starken Standort haben und die brauchen keinen unsicheren Nahen Osten. Dann investiert da unten niemand. Und mein Eindruck ist auch, dass die Amerikaner die Saudis insofern aufwerten nach dem Motto, wenn ihr unten den Nahen Osten einigermaßen ruhig haltet, auch die Houthi-Rebellen, dass die Straßenwege, die Meere, die Seewege da nicht blockieren, da werden die aufgewertet. Das wäre sehr positiv. Wie gesagt, diese Auseinandersetzungen, die will keiner mehr haben. Und das haben wir eben vom Kupferpreis gesprochen. Guckt den Ölpreis an. Der deutet da nichts an, dass da irgendetwas anbrennt. Ja, überhaupt nicht. Das ist auch gut so. Und die wir haben eine starke Ruhe da. Also gut, jetzt mit dem Iran, okay, mit dem Absturz des iranischen Staatspräsidenten, das hat das Thema nochmal in Fokus gebracht. Aber ansonsten sieht man jetzt nicht, dass hier irgendein Konflikt jetzt verschärft wird. Zum Glück.
Dann aber noch eine Nachfrage zum sogenannten ja auch krisensicheren Hafen Gold. Gold steigt ja sehr stark. Ist das für dich dann, oder woher kommt das, wenn du sagst, okay, es ist nicht Gold als sicherer Hafen? Hat es auch mit der Zinserwartung zu tun?
Hat schon mit Zinsen zu tun, aber wichtig ist, glaube ich, auch beim Gold, dass man sagt, okay, also die Welt, die ist vielleicht nicht in tiefer Zufriedenheit und tiefer Zuneigung zu Amerika verbunden, ist so natürlich ein bisschen die Alternative. Wir haben natürlich, es ist zwar kein Eskalierkonflikt, aber wir haben natürlich einen gewissen Disput, einen Konflikt zwischen der westlichen Welt und den autoritären Ländern. Und dazu gehört natürlich auch, dass man dann in autoritären Ländern eher auf Gold setzt und weg von den Staatspapieren dem Amerikaner kommt, zumal immer wieder die Angst vorherrscht, dass diese im Besitz dieser autoritären Länder sich befindenden US-Staatspapiere eingefroren, nicht nur eingefroren werden könnten von Amerika, sondern sogar liquidiert werden könnten. Ja, das Problem hat man mit Gold nicht. Und von daher hat Gold insofern einen gewissen Lauf. Aber das ist kein Anzeichen dafür, dass wir jetzt einen Konflikt haben, der gewaltig werden könnte.
Mhm. Eigentlich wollte ich das Thema jetzt gar nicht groß ansprechen, aber gestern sind ja die Kryptowährungen, allen voran Ethereum, durch die Decke gegangen. Scheinbar, so berichtet Bloomberg, weil eine Zulassung eines Ethereum-ETFs wahrscheinlicher geworden ist, auch wenn ich finde, dass diese Argumentation noch ein bisschen auf wackeligen Füßen steht. Da muss man also aufpassen weiterhin, aber wenn so eine große Kryptowährung wie Ethereum an einem Tag um 20% steigt, wie ordnest du das ein, so Bitcoin und Ethereum aktuell?
Ja, sie gehören mittlerweile zur Anlagefamilie. Ja, das kann man gar nicht abstreiten. Und ich habe immer gesagt, ich bin nicht der große Verfechter davon, aber auch nicht der große Ableger. Nein, es ist eine Anlageform, die angekommen ist. Und man kann dann prima spekulieren. Und wenn es dann mal dramatisch nach oben geht, könnte es natürlich auch wieder nach unten gehen. Aber ich habe den Eindruck, wenn natürlich dann früher, später die auch die Zinssenkungen in Amerika kommen, ist das natürlich kein Handicap für die Kryptowährung. Allerdings muss man sich als Anleger mal vor Augen führen, die Volatilität ist schon gewaltiger. Aber warum nicht als Depotbeimischung, als Portfoliobeimischung auch dazu nehmen, wenn man sich immer vor Augen führt, ja, es ist eine spekulative Anlage und es gibt auch den einen oder anderen amerikanischen Bankerchef, der noch vor einem halben Jahr, einem Jahr noch die Kryptowährung verdammt hat, der mittlerweile sieht, oh, da kann man ja Geld mit verdienen. Und dann dreht sich in Amerika die Stimmung relativ schnell. Also Spekulationsobjekt, aber bitte nicht vom Festgeld unter Umgehung aller Zwischenformen wie Aktien zu den Kryptoanlagen. Depotbeimischung, ja, spekulativ, das mache ich auch, aber ich vergesse niemals bei der Aktie.
Ja, und wir haben es ja jetzt angesprochen. Also bei den Kryptowährungen sieht es gut aus. Gold, Kupfer, die Aktienmärkte sowieso. Robert, laufen die Börsen aktuell so gut? Also könnte man sagen, die Börsen sind aktuell zu schön, um wahr zu sein?
Ja, natürlich muss man immer, ich habe es auch heute gelesen, dass so mancher amerikanische Bär auf einmal zum Bullen wird, dann müsste man sagen, oh, was passiert hier? Ist das jetzt nicht ein Kontraindikator? Ja, ich habe es eben gesagt, eine Konsolidierung, auch gesund, auch wenn es mal 10% sind, würde auch mal die Luft so entweichen lassen. Aber das ist dann nicht, was dann die Medien natürlich schreiben werden. Oh, das war es im Aktienmarkt, der Realismus kommt zurück und jetzt sind wir alle wieder normal. Ja, wir haben den Alkohol beiseite gestellt. Nein, da muss man wieder reingehen bei den Megathemen. Das ist nach wie vor für mich das große Thema. Weltkulturelle Beschleunigung, die KI, die Produktivitätsverbesserungen, eben keine Eskalation im Nahostkonflikt. Wenn die Zinsen eben dann niedriger werden durch die Zinssenkung, beginnt mit der EZB, dann ist es ja auch einfacher, mit Aktien da was zu machen. Wir haben gerade auch in der zweiten Reihe des Aktienmärkte im MDAX immer noch sehr günstig bewertete Aktien. Ja, und wenn man auch nur ein bisschen die Vergangenheit sieht, dass auch die zweite Reihe, die erste Reihe in Deutschland lange Jahre outperformt hat, warum sollte man da nicht sagen, der DAX ist weit vorgeprescht, jetzt nehmen wir mal die zweite Reihe, die noch Nachholpotenzial hat. Also das sollte man auf jeden Fall dann vor Augen haben. Ich weiß ja, dass wir in Deutschland keine besondere große Aktienkultur vorgelebt bekommen haben, schon gar nicht von der Regierung Berlin, die das ja nach wie vor wahrscheinlich eher für Teufelszeug hält, was dann Aktienrente geplant ist, ist für mich nicht ausreichend. Das sind Peanuts, sagt man so schön. Ja, also muss man es selbst machen, aber es lohnt sich, weil einfach, ich spare ja auch regelmäßig an, das sollte man auf jeden Fall aussetzen. Und da hat man auch keine Probleme damit, wenn der Markt mal runtergeht. Wie gesagt, ich komme ja günstiger an die Aktien. Und das sollte man sich immer vor Augen führen. Also Aktien führt keinen Weg vorbei. Dazu könnte ich fast einen Bonmot von Loriot, Fico von Bülow zitieren. Über Aktien kann man das sagen, was man über den berühmten Hund von Loriot Mops gehört hat. Ja, ein Leben ohne Mops ist wirklich aber sinnlos.
Wo du immer die Sprüche herholst, das ist wirklich immer amüsant mit dir, die Interviews. Eine Frage noch zu China, denn da hast du auch ein Video auf deinem Kanal, den wir übrigens gerne auch unten in der Videobeschreibung verlinken, zuletzt noch mal eine Einschätzung gegeben, wie es in China aussieht. Das interessiert auch immer viele Anleger. Und man muss sagen, gut, heute sind die Aktien mal ein bisschen zurückgekommen, aber insgesamt gab es doch einen schönen Turnaround bei China-Aktien. Sie sind schön gestiegen. Wie ordnest du da diese Lage jetzt ein mit China und den Aktien?
Zwiespältig, weil nach wie vor ist ein Turnaround, ja, weil man sieht, naja, die tun jetzt was für die Wirtschaft, die KP, ja, das Geld wird billiger, es wird massiv investiert, um auch die Immobilienkrise so ein bisschen zu stabilisieren. Aber es fehlt natürlich für mich der klare Durchblick. Ein Land, das auf der einen Seite den Aktienmarkt verdammt, weil es eben der arbeitenden Klasse ist ja ein kommunistisches Land, zumindest auf dem Papier. Auf der anderen Seite werden aber da die Aktien gekauft, gestützt. Also das passt nicht zusammen. Und nach wie vor ist es ja eine Kommandowirtschaft, eine Informationspolitik in China, die ja nicht durchsichtig ist. Ja, also dagegen ist ja, sind ja unsere Börsenaufsichten förmlich die spanische Inquisition. Da wird ja alles dann ausgegraben und so weiter. Ja, und das ist eben auch wichtig, dass eine Börse dieses Vertrauen auch signalisiert. Da würde ich mir sehr wünschen, dass der aktuelle Staatspräsident Xi Jinping zurückkommt zu seinen Wurzeln. Am Anfang war er ein Marktwirtschaftler, mittlerweile ist er ein Planwirtschaftler geworden und das ist nicht gut und die Kommandowirtschaft ist auch nicht gut. Keiner investiert gerne im Land, wo man den Eindruck hat, naja, dürfen wir das, was müssen wir hier abgeben und so weiter. Da hat Amerika natürlich ganz andere Karten, da kann man mal Fehler machen, das ist die freigeistige Haltung da, das ist ein kapitalistisches System, es ist nun mal in Börsenfragen so, es ist einfach so. Und deshalb hat Amerika größere Vorteile. China könnte viel mehr natürlich gewinnen, es hat ja sehr fleißige Menschen, definitiv kluge Menschen, das muss man immer wieder sehr klar erkennen, aber die Talente müsste man auch mehr fördern. Ich hoffe, dass China da zurückkommt und dann siehst du hier jemanden, der für China auch dann trommeln würde, aber im Moment sehe ich diesen Durchbruch noch nicht.
Mhm. Was ich zuletzt aber im Depot gesehen habe, ist, dass gerade durch diesen China-Turnaround auch zum Beispiel der ETF auf den MSCI Emerging Markets, also auf die Schwellenländer, sehr schön gelaufen ist. Wenn du dich da jetzt entscheiden müsstest, was würdest du machen? Lieber auf den MSCI World setzen oder lieber auf den MSCI Emerging Markets?
Also die MSCI World ist ja quasi die Pralinenpackung, wo alles drin ist, wobei aber dann Hightech-Werte, ich sag mal Geschmacksrichtung nur Set, dann auf jeden Fall dominant ist. Nein, ich würde schon auf die MSCI Emerging Markets setzen, das habe ich vergessen zu sagen, zu den Schwellenländern. Das Wesen der Schwellenländer hängt nicht nur an China. Also an Chinas Wesen müssen die Schwellenländer nicht mehr genesen. Man kann mittlerweile eben auch die anderen Schwellenländer kaufen, Taiwan. Zum Beispiel Indien, jemand, die das sehr raffiniert ausnutzen, der diesen Konflikt, dieser Systemrivalität zwischen den USA und China, sich das als lachenden Dritten anbieten. Südamerika, wo ja massiv investiert wird, wo die Amerikaner viel zurückholen, um da auch dann von privaten Investitionen weiter zu profitieren. Das ist sehr positiv. Also von daher gehören die Emerging Markets dazu, der MSCI World. Ja, dann hat man quasi alles, aber vielleicht kann man die noch ein bisschen splitten, dass man sagt, ich habe hier Europa, ich habe Deutschland, ich habe Zyklika, ich habe Amerika, ich habe die KI, um es einfach so ein bisschen dann aufzuräumen. Aber klar, und das sage ich natürlich auch, bevor man nur an Geldmarktpapieren hängt, Festgeldern hängt, dann bitte unbedingt der MSCI World.
Du hast es auch angesprochen, KI-Aktien, auch natürlich die hochbewerteten US-Tech-Aktien. Wie siehst du da die Lage? Weil die Magnificent Seven sind zuletzt im Vergleich zur restlichen Börse wirklich nicht mehr so stark gelaufen. Würdest du trotzdem weiterhin raten, stark auf KI-Aktien und diese Magnificent Seven zu setzen?
Ja, bei den Aktien, die liefern. Sie müssen euch liefern. Also ganz klar, KI ist ein Geschäftsmodell, da bin ich davon überzeugt, dass es klappt. Aber das Einzelunternehmen muss auch liefern, muss auch zeigen, dass sich mit KI Geld verdienen lässt und auch klar beziffern und sagen, wie sie damit Geld verdienen. Nicht so, das ist toll gelaufen, dann muss ich schon genau aufarbeiten, wie das denn ist. Aber wenn das passiert, muss man sich um KI keine Sorgen machen. Das wird weiterlaufen. Aber dass man nicht diese schönen Begriffe, die glorreichen Sieben und so weiter, klingt wie ein Western, da weiß man auch nicht, wer am Ende überlebt hat, ja, bevor sie nach dem Pferd geschossen worden sind. Wichtig ist, wer liefert, kommt ins Depot, wenn nicht, der wird eben dann, oder ich mach's mal mit einem Märchen, ja, die Guten ins Depöchen, die Schlechten ins Köpfchen. Also das ist der entscheidende Punkt, dass man sagt, ich habe das, was geliefert hat, was Substanz hat und eine schöne Fantasie brauche ich nicht. Gibt übrigens auch für die berühmten Meme-Aktien, ja, also das ist Quatsch.
Du hast es ja schon immer ein bisschen angesprochen im Laufe des Videos und ich weiß, du sollst oder möchtest keine Einzelwerte nennen, auch aus Compliance-Sicht, aber welche Aktien, welche Branchen, welche Gattung von Aktien würdest du Anlegern jetzt empfehlen, so für den weiteren Jahresverlauf zu kaufen oder aktuell zu kaufen?
Ich finde die Banken nach wie vor interessant. Die Kreditportfolios werden natürlich dann mit Rückstellung nicht mehr so durchforscht und aufgeschwemmt, wenn die Kultur besser läuft, dann werden die was rückgefahren. Das Kreditgeschäft wird besser laufen, wenn auch die Zinsen weiter gesenkt werden, das hilft natürlich. Man macht wieder mehr Punkte, auch dann noch mehr Punkte im Ertragsgeschäft, also im Außerkreditbereich. Das ist interessant. Ich mag den Maschinenbau, ich mag die Chemie, also was noch zurückgeblieben ist, sehr klar. Automobilzulieferer, auch die Autoindustrie. Viele haben da das Schlimmste hinter sich. In Amerika mag ich nach wie vor die Hightech-Werte. Ich mag Amerika, aber auch die im Russell 2000, also auch da die konjunkturzyklischen Aktien. Die werden natürlich dann weiterhin nach vorne gebracht. Reindustrialisierung. Amerika Man weiß ja gar nicht, das Füllhorn beendet ist, wenn man Herrn Biden oder Herrn Trump da im Fernsehen hört, was alles dann noch gemacht werden soll. Die profitieren natürlich auch. Und in die Emerging Markets aber auch, sicherlich auch, dass ich da auch ex-China durchaus schaue. Und wie gesagt, China kommt dann zurück, wenn sie vom Saulus zum Paulus werden wirtschaftspolitisch, dann muss man die auch haben. Also schon ein bisschen differenzieren, ja. Aber auch das sage ich auch, bevor man gar nichts macht, ist MSCI World immer gut, ja, bevor man nur im Geldmarkt festhängt, denn ab Juni werden die Zinsen definitiv nicht mehr so attraktiv sein wie jetzt. Das sind sie ohnehin nicht, denn, lieber Mario, das darf man auch sehr klar erkennen, kann man nicht vorstellen, dass die Inflationsraten, die wir im Augenblick so hören, dass wir damit unsere Lebenshaltungskosten einigermaßen auch matchen oder umfassen. Ich glaube, die Inflation ist höher, wenn man es genauer messen würde, beziehungsweise fairer messen würde. Und da darf man nicht vergessen, dass dann von Zinsen noch weniger übrig bleibt. Weil die Inflation, die nicht bekämpft ist, die Aktien natürlich mitnimmt, weil es ja Sachkapital ist, die werden ja dadurch quasi aufgebläht.
Was denkst du, wo liegt so die reale Inflation aktuell in Deutschland? Klar, ist schwierig, weil jeder hat ja so seinen eigenen Korb an Sachen, die man konsumiert. Aber wo liegt die wohl so im Mittel?
Also, ich könnte mir vorstellen, wenn man also die Inflation nach der Kaufhäufigkeit der Produkte und Dienstleistungen messen wird. Also, was hat man? Das hat der Durchschnittshaushalt, den müssen wir nehmen. Miete, Strom, Energie, Lebensmittel, Versicherungsbeiträge, ja, tanken. Wenn man das nimmt, dann glaube ich schon, dass wir, und das ist keine Verschwörungstheorie, da sind wir sicherlich 2-3% höher. Also, ich meine, ich sehe das, wenn ich, und bei mir ist kein Kaviar, kein Shampoos, gar nichts, ganz normale Güter, ja, also das ist, ich glaube, da müssen wir etwas draufsatteln. Das gilt noch mehr in Amerika. Ich habe es ja eingangs auch gesagt. Mhm. Also boah. Also wenn man sieht, was da die Kosten explodiert sind, also da komme ich mit den Inflationsraten nicht hin. Das ist ganz klar. Das heißt, Zinssparen nach Inflation, ich glaube nicht, dass das ein lohnendes Geschäft ist, um Altersvorsorge zu betreiben als eine Liquiditätsreserve. Ich würde aber viel stärker auf das Sachkapital, vor allen Dingen Aktien, ein bisschen Gold setzen.
Das ist auch schön. Weil wir haben sie auch angesprochen, jetzt im Juni kommt die erste Zinssenkung der EZB. Viele Anleger haben ja doch sehr gerne auf Tagesgeldern und Festgeldern angelegt. Und du sagst es ja, für eine gewisse Liquiditätsrücklage auf jeden Fall okay. Aber ich denke, bei vielen sind da sehr hohe Prozentsätze des Kapitals drin. Würdest du dann raten, Teile dieses Kapitals dann auch an den Aktienmärkten anzulegen? Gerade wenn jetzt dann vermutlich die Zinsen auf Tagesgeld und Festgeld sinken werden.
Ja, es gibt ja durchaus Bundesbürger, die halten ihr Vermögen, abgesehen von eigenem Wohnhaus, fast nur in Geldmarktpapieren. Ja, das klingt lukrativ, wenn man lange Zeit Strafzinsen zahlen musste, wenn man dann auf einmal 3% mehr bekommt. Aber man hat immer vergessen, dass natürlich gerade bei Zinsanlagen die Inflation abgezogen werden muss. Als der Zins bei Null war, ja, war die Inflation auch sehr niedrig, ja, das war im Grunde genommen aber nicht schlechter als das, was wir jetzt haben, weil der Zins mal gestiegen ist, ja, aber die Inflation auch. Was bleibt da übrig? Und wenn man jetzt mal dann auch sagt, dass die Inflation eher höher ist, dann hat sich das nicht wirklich verbessert. Ja, das also diese berühmte Nominalillusion, dass man sagt, ich kriege jetzt mehr. Aber man muss natürlich nach Inflation schauen. Für mich ist das die Desillusion der Nominalillusion. Also stärker auch den Aktienmarkt für sich in Anspruch nehmen. Und die Dividendensaison ist jetzt vorbei, ziemlich vorbei. Aber das ist ja auch jedes Jahr für mich immer ein Fest und da bleibt wirklich was hängen. Also und man kann ja auch diese Berge an Geld mal so langsam, peu à peu, in den Markt überführen. Nicht auf einen Schlag, das wäre ganz schlimm, auch von der Risikobetrachtung hier, aber dass man so peu à peu immer so ein bisschen dann reingibt. Ja, auch wenn es mal runtergeht, es wird mal runtergehen, das ist auch ganz normal. Das sollte man das auf jeden Fall machen. Wie schön wäre es, wenn die Regierung uns das noch ermöglichen würde mit Steuersparmodell, um später eine prächtige Altersvorsorge zu haben. So müssen wir es eben selbst machen.
Warum, da spontane Nachfrage, warum macht die Regierung das eigentlich nicht? Also wir wissen ja, dass die Rente ein Problem ist und gerade meine junge Generation wird ja doppelt und dreifach bestraft durch sehr hohe Beiträge, durch wahrscheinlich sehr wenig, was wir zurückbekommen. Plus, wir müssen sehr viel bezahlen und haben dann weniger, um selbst vorzusorgen. Ich sorge zwar selbst vor, aber da muss man sich schon anstrengen und kann eben, wie du gesagt hast, nicht immer auf Kaviar und Shampoos setzen.
Ja, wir sind natürlich kein Land der Aktionäre. Es gibt eine Rente, die auch lange Zeit funktioniert und natürlich für diejenigen, auch für mich demnächst, der dann irgendwann in Rente gehen muss, da kriegt man ja immer noch was raus. Aber du sprichst die Jugend an. Die wird ja mal länger arbeiten müssen, ja, und die darf man absolut nicht vergessen. Die sollen auch später hier weiter in den Karren zehren, ja. Die sollen ja nicht ins Ausland gehen, die sollen ja hier arbeiten, ja. Sehr wichtig, nochmal. Gruß nach Berlin, dass man das auch bitte nicht vergisst. Und offensichtlich ist es ja, beim Durchschnittswähler kommt das nicht gut an, die Diskussion um Aktienrente da, ja, was man da schon gehört hat, auch im Wahlkampf, ja, da wird mit den Rentengeldern der älteren Menschen gezockt, was gar nicht der Fall ist, aber das verfängt natürlich, ja. Aber deshalb wäre für mich die Aktienrente auch kein Thema. Die Alternative wäre für mich zu sagen, ganz klar, wir lassen zu, dass aus dem Steuerbrutto jeden Monat gewisse Beträge dann auch in die Aktie fließen können, die auch später beim Verzehr mit der Altersvorsorge auch steuerfrei bleiben. Sowas macht zum Beispiel Skandinavien, nicht unbedingt für ihre Marktradikalität bekannt. Ja, sie machen das, weil sie gemerkt haben, hier brennt etwas an der Altersvorsorge. Ja, und da muss man eben drauf hinweisen, aber offensichtlich ist das eine heilige Kuh. Und überleg mal, einer von uns beiden säßt ja in der öffentlichen Talkshow, man wird darüber reden, da wird uns sofort in den Boden geschlagen. Was ist denn mit dem neuen Markt gewesen, mit den ganzen Krisen und so weiter? Und da hätten wir schon schlechte Karten. Und bis wir dann nach vorne gearbeitet hätten und klar sagen, dass natürlich der Markt jede dieser Einbrüche überkompensiert hat, jede, ohne Ausnahme, immer neue Allzeit hochgemacht hat, ist wahrscheinlich die Sendezeit vorbei. Aber so ist es. Jede Krise ist überkompensiert worden. Man braucht nur ein gewisses Maß an Zeit. Aber überleg einfach nur mal, ob es Ukraine-Krieg oder Corona, der Markt war eingebrochen, wie schnell er das wieder aufgeholt hat. Und darum geht es. Ja, ja, also es geht nicht darum, dass wir die Aktien lob huldigen, wie in der Front Leichtprozession, ja, haben wir demnächst ja die Hostie, sondern einfach, dass man sehr klar sagt, ich brauche die Alternative auch für die Altersvorsorge. Darum geht es. Und wenn man da ein bisschen mehr politisch machen würde, super. Aber ich glaube, das ist im Bereich der Utopie.
Ja, das scheint leider so, Robert. Und als allerletzte Frage jetzt fürs Interview, was beschäftigt dich aktuell am meisten an der Börse? Also was sind so deine Abschlussgedanken? Was möchtest du uns noch mit auf den Weg geben?
Ja, ich stelle immer wieder fest, dass ich komme ja auch unbedingt nicht aus einem Zuhause, wo die Aktien gelebt wurden. Auch puncto Schwiegereltern überhaupt nicht. Aber ich sehe immer wieder, was für ein Potenzial da drin steckt, wenn man es nachhaltig macht. Also einfach diese Dynamik, die man gar nicht aufhalten kann und dass wenn es runtergeht, dass man wieder reingeht, dass man auch da wieder die Renditen macht. Also wirklich, es bleibt was übrig. Man wird Vermögen da, auch in puncto Altersvorsorge. Ja, das ist für mich wichtig, dass das immer stark an den Köpfen, auch gerade der jungen Leute dann, die machen ja schon einiges. Das ist schon toll, was man da sieht, aber dass das noch stärker verbreitet wird. Das sind die Dinge. Und was die Märkte angeht, ja, natürlich gibt es Risiken, die will ich auch nicht negieren, ja, überhaupt nicht, aber ich muss sie ja gewichten. Offensichtlich habe ich den Eindruck, dass keine Krise so gewaltig ist, dass sie den Aktienmarkt nachhaltig beschädigt, ganz klar. Oder das alte Glaubensbekenntnis von mir, die Not am größten ist die Notenbank am nächsten. Die wird uns immer wieder rauspauken. Das hat mit der Stabilität, die wir früher mal gehabt haben, nichts mehr zu tun. Aber was soll man denn machen? Wir können es ja schlecht zu einer anderen Galaxie beamen, wo es vielleicht besser ist. Wir müssen das Beste hier draus machen. Und wenn der Aktienmarkt mir die Möglichkeit bietet, die Inflation mitzunehmen, also quasi die Inflationshedge, die Sicherheit, das ist doch in Ordnung. Machen wir das Beste draus. Ne? Wie sagt der Rheinländer, das hätte der Millionenjäger.
Das waren doch schöne Abschlussworte, Robert. Vielen Dank dir wieder für das sehr spannende und informative Interview. Robert Halber von der Baader Bank.
Ich danke dir. Herzlichen Dank.
Ja, und wie immer bleibt mir somit am Ende nur zu sagen, bleibt investiert.